Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung an den Freiburger Appell und an die Universität, an die kritischen JuristInnen, an die Studis gegen Rechts und auch an alle, die heute gekommen sind, um sich mit diesem gerade wirklich sehr zentralen Thema auseinanderzusetzen und mit mir über unser Gutachten zu sprechen, mit dem ich das letzte Jahr verbringen durfte, sehr eng, und dem ich auch in sehr engen Räumen die letzten Monate gewidmet habe, ohne wirklich was anderes von der Welt zu sehen. Von daher ist es auch fast etwas überfordernd, vor so vielen Menschen zu sprechen, denn ehrlich gesagt waren wir die letzten Monate einfach eingesperrt in unseren Wänden, in unserem besagten ExpertInnen-Team und haben fast nur noch miteinander gesprochen. Aber ich freue mich umso mehr, jetzt auch endlich mit anderen Menschen über unsere Ergebnisse sprechen zu dürfen. Ich muss ganz kurz einschieben, mir fehlt leider die Hälfte meiner Karteikarten. Ich glaube, Reinhard, du hast sie leider aus Versehen gerade mitgenommen. Vielen Dank. Ich habe nämlich die Sorge, wenn ich die nicht habe, verplappere ich mich und rede jetzt eine Stunde anstatt einer halben. Ja, natürlich, entschuldigen. Ja, geht so gut? Okay. Wunderbar. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Ich werde von daher zur GFF nicht mehr viel sagen, aber zum Gutachten selbst vor allem sprechen. Ich werde insgesamt etwa 30 Minuten reden, das heißt, bei Verständnisfragen gerne jederzeit fragen. Ansonsten würde ich größere Fragen, die länger in Anspruch nehmen, gerne aufs Ende verschieben. Aber wenn was nicht verständlich ist, natürlich gerne unterbrechen. Zum Ablauf, ich werde kurz was dazu sagen, warum wir dieses Gutachten überhaupt geschrieben haben, was wir damit bezwecken wollten und hoffentlich auch haben. Und dann zu unserem Ergebnis sprechen, den Hauptteil dieser Zeit. Da werde ich ein bisschen was dazu sagen, wie sich die AfD entwickelt hat, was die Partei heute eigentlich für eine ist, unserer Analyse nach. Dann werde ich unseren rechtlichen Maßstab in Grundzügen darstellen. Aber wie gesagt, das Gutachten besteht aus 1500 Seiten Text plus nochmal 1500 Seiten Anhang. Das heißt, ich werde es kaum schaffen, in 30 Minuten umfassend zu allen Fragen Stellung zu nehmen. Freue mich aber sehr auf Ihre Fragen am Ende zu speziellen Themen und werde dann natürlich hauptsächlich dazu sprechen, welche Ergebnisse wir gefunden haben, also in welchen Bereichen wir die AfD für verfassungswidrig halten und warum. Kurz zur Frage, warum wir dieses Gutachten überhaupt geschrieben haben, auch die Frage, warum haben wir uns das eigentlich angetan, die wir uns auch oft gestellt haben. Die Ausgangslage war so ein bisschen, was wahrscheinlich allen klar ist, dass die Debatte lange nicht wirklich vorangekommen ist. Es wurde immer viel darüber diskutiert, sollte man die AfD verbieten, sollte man einen Verbotsantrag stellen. Und es wurde dann aber oft schnell gebremst durch die Frage, kann sie dann überhaupt verboten werden, ist die Partei überhaupt verfassungswidrig? Das liegt viel daran, dass die Partei nicht ganz so eindeutig ist wie viele Parteien vor ihr. Vor allem gibt es oft krasse Widersprüche zwischen Programm und Aussagen. Das heißt, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anschaut, versteht man nicht ganz, warum hier ein Problem mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bestehen sollte. Will erstmal sieht es nach einer konservativen, zwar rechtsgerichteten, aber nicht verfassungsfeindlichen Partei aus. Wenn man sich dann aber Aussagen ansieht von führenden ParteivertreterInnen und auch von verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Landesverbänden, merkt man, okay, da werden plötzlich ganz andere Töne angeschlagen und auch ganz andere Forderungen gestellt. Da stellt sich aber dann schnell die Frage, sind das jetzt Ausreißer? Sind das nur Einzelpersonen, die laut sind, die wir immer wieder hören? Oder ist das wirklich Position der Partei selbst? Deswegen hat sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Ziel gesetzt, das einmal umfassend aufzuarbeiten und wirklich die Datenlage, die öffentlich verfügbare Datenlage, umfassend zu analysieren, und zwar in einem wissenschaftlichen juristischen Gutachten unter Anwendung der Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts mit einem interdisziplinären Team und vor allem ergebnisoffen. Das heißt, wir wussten alle nicht, mit welchem Ergebnis wir rauskommen am Ende. Das haben wir auch von Anfang an so angekündigt. Das war auch unser Ziel, das wirklich so zu prüfen, wie man es auch in einem juristischen Gutachten in der Uni letztendlich prüfen würde. Keiner weiß am Anfang, was am Ende rauskommt. Sonst müssten wir es ja auch nicht schreiben. Und wie auch unser Teamleiter Bijan Muini immer wieder betont hat, das würde auch keinem helfen, wenn wir irgendwie schon wüssten, was rauskommt und uns dann unser Wunschergebnis herbeischreiben. Sondern wir wollten wirklich realistisch die Frage beantworten, was würde das Bundesverfassungsgericht eigentlich wahrscheinlich entscheiden. Das Ganze ist, wie Anne auch schon gesagt hat, nur mit Spenden finanziert. Das heißt, wir haben keine staatlichen Gelder dafür bekommen oder irgendwas, sondern das wurde durch Privatpersonen finanziert, die genau auf diese Frage eine Antwort haben wollten. Rausgekommen ist das umfassendste Gutachten zur Verfassungswidrigkeit der AfD, das bisher existiert. Wir haben über 3 Millionen Datenpunkte ausgewertet, über 13 Monate in einem Team aus 8 ExpertInnen, haben dann einen Fließtext von 1500 Seiten am Ende geschrieben, was ein bisschen lustig ist, weil wir am Anfang irgendwann mal dachten, ja, 300, 400 Seiten werden es wahrscheinlich schon. Es ist ein bisschen mehr geworden und vor allem kommen auch noch mal 1500 Seiten Anhang dazu mit mehr als 2500 Belegen. Unser klares Ergebnis dabei ist, dass die AfD verfassungswidrig ist und ein zulässiger Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht damit wahrscheinlich Erfolg hätte. Die beiden Einschränkungen, zulässig und wahrscheinlich, deswegen, weil wir uns mit der Zulässigkeit schlicht nicht auseinandergesetzt haben, vor allem, weil das noch niemand sagen kann, das kommt darauf an, wer wann den Antrag wie stellt, rein hypothetisch, und wahrscheinlich, weil wir uns zwar in unserem Ergebnis sehr sicher sind und auch wirklich umfassend geprüft haben, aber wir sind kein Orakel, wir können auch nicht mit 100%iger Sicherheit voraussagen, was das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde. Oh. Danke. Die perfekten Lichtverhältnisse.
Entschuldigung.
Gar kein Problem. Das sieht doch gut aus. So, dann werde ich, wie angekündigt, ein bisschen was zur Entwicklung der Partei und den Kräfteverhältnissen sagen. Das haben wir deswegen auch umfassend analysiert und deswegen war das für uns wichtig, eben weil oft so starke Diskrepanzen da sind zwischen Parteiprogramm und dem, was bestimmte Personen dann tatsächlich sagen. Vor allem sind auch oft Diskrepanzen da zwischen dem, was verschiedene Personen in der Partei sagen und wann sie es sagen. Deswegen war es für uns sehr wichtig herauszufinden, wer hat eigentlich Macht in der Partei, welche Strömungen gibt es, wie hat sich die Partei entwickelt, welche Strömungen gibt es vielleicht inzwischen gar nicht mehr, welche haben sich durchgesetzt. Nur so können wir am Ende analysieren, was die Partei wirklich prägt und was die Partei eigentlich letztendlich vertritt. Dabei sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es Strömungskämpfe jedenfalls in den für uns relevanten Themengebieten nicht mehr gibt, sondern die radikalsten Strömungen sich durchgesetzt haben. Inhaltlich und personell hat sich die Partei immer weiter nach rechts verschoben. Das hat angefangen mit einer wirtschaftsliberalen und euroskeptischen Partei bei ihrer Gründung. Inzwischen steht im Fokus ganz klar eine restriktive Migrationspolitik und das Streben nach kultureller Homogenität. Konservative und Liberale, die mal Teil der Partei waren, haben die entweder verlassen, haben sich selbst radikalisiert oder dulden die Radikalisierung sehr weitgehend. Es gibt keine Gegenströmung mehr in der Partei, die sich wirklich gegen die radikalen Strömungen in den für die freiheitliche demokratische Grundordnung relevanten Themengebieten stellt. Auch von der Parteiführung werden keine Ordnungsmaßnahmen ergriffen wegen Parteimitglieder, die sich besonders stark durch radikale Positionen hervortun oder besonders krasse Äußerungen in der Öffentlichkeit leisten. Ja, ein sehr kurzer Einschub zur Partei an sich. Wir haben aber auch wirklich ein sehr, meiner Meinung nach, sehr, sehr gutes Kapitel, das meine Kollegin und die Soziologin bei uns im Team war, geschrieben hat zur Entwicklung der Partei, das man auch im Gutachten nachlesen kann. Dann gehe ich weiter zum juristischeren Teil. Unser Prüfungsmaßstab ist Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes gewesen. Der sagt, wann Parteien verboten werden können, wann sie verfassungswidrig sind. Der Text ist Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Der hier graue Teil mit dem Bestand der Bundesrepublik Deutschland ist deswegen grau, weil wir ihn tatsächlich im Fall der AfD für nicht wirklich weiter relevant gehalten haben. Deswegen haben wir uns auf die andere Variante konzentriert. Da ergeben sich 3 Punkte, die man prüfen muss, wenn man herausfinden will, ob eine Partei verfassungswidrig ist. 3 Überpunkte, die jeweils wieder ganz, ganz viele Unterpunkte haben. Der erste davon ist, ob die Partei Ziele verfolgt oder ob ihre Anhänger sich auf eine Weise verhalten, die irgendwie nicht vereinbar mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist. Dabei stellt sich gleich mal die entscheidende Frage, was ist eigentlich die freiheitliche demokratische Grundordnung? Weiter stellt sich die Frage, was ist ein Ziel, was ist ein Verhalten, wie findet man raus, was eine Partei für Ziele hat, wer sind eigentlich die Anhänger? Also erstmal sehr viele juristische Fragen, die geklärt werden mussten. Das Gleiche bei der Frage, wann ist die freiheitliche demokratische Grundordnung eigentlich beeinträchtigt? Das wäre der nächste Punkt, der geklärt werden muss. Und wann geht eine Partei hierauf aus? Was ist ein darauf ausgehen? Was ist ein beeinträchtigen? Das sind alles Fragen, die das Bundesverfassungsgericht schon in anderen Parteiverbotsverfahren angesprochen hat, aber oft wirklich nur grob, oft auch nur gesagt hat, das ist hier der Fall, ohne das wirklich weitgehend zu begründen, sodass wir sehr viel Zeit damit verbracht haben, auch diese Maßstäbe zu konkretisieren und teilweise auch stark zu verschärfen. Auf diese juristischen Fragen werde ich, keine Angst, jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, sondern ich werde das an manchen Punkten ansprechen, aber hauptsächlich die Punkte vorstellen, bei denen wir davon ausgehen, dass die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Wenn es konkrete juristische Fragen gibt, freue ich mich natürlich sehr, darüber zu sprechen später. Unser Ergebnis tragen zwei Säulen, und zwar das Ergebnis, dass die Partei Ziele verfolgt und ihre Anhänger sich auf eine Weise verhalten, die nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Die freiheitliche demokratische Grundordnung, da ist eine juristische Ausführung notwendig, steht auf drei Säulen, und zwar ist es die Menschenwürdegarantie, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Das, sagt das Bundesverfassungsgericht, sind wirklich die drei zentralen Prinzipien unserer freiheitlichen Demokratie, die eine Partei achten muss und gegen die sie nicht vorgehen kann, die sie nicht aktiv außer Kraft setzen wollen kann oder eben beeinträchtigen. Und wir sind bei zwei dieser Punkte zu dem Schluss gekommen, dass die Partei Ziele verfolgt und sich auch auf eine Weise verhält, die damit absolut nicht vereinbar ist, nämlich zum einen beim Demokratieprinzip und zum anderen bei der Menschenwürdegarantie. Beim Demokratieprinzip geht es um einen entscheidenden, aber auch meiner Auffassung nach sehr großen Punkt, und zwar, dass wir mehr als 220 ernstzunehmende Forderungen gefunden haben, dass die AfD ihre politischen GegnerInnen strafrechtlich verfolgen möchte. Das sind Forderungen, die sich gegen zum einen 21 konkret benannte PolitikerInnen richten, darunter sehr prominent zum Beispiel Angela Merkel und Karl Lauterbach, die immer und immer wieder benannt werden. Zusätzlich aber auch in zahlreichen Äußerungen gegen große Felder, wie zum Beispiel die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung, die Merkel-Regierung, alle, die im Bundestag für oder gegen bestimmte Sachen gestimmt haben. Und gegen diese Leute wird Strafverfolgung gefordert. Und zwar Strafverfolgung nicht für angeblich wirklich begangene Straftaten, sondern für politische Entscheidungen. Das heißt, es geht hier um demokratisch legitimierte Entscheidungen, die keinerlei strafrechtlichen Bezug haben, für die Menschen verfolgt werden sollen. Wir mussten irgendwann zum Punkt kommen, wir haben uns lange damit beschäftigt, ob das einfach nur Polemik ist, ob das einfach nur überspitzte Machtkritik ist. Irgendwann sind wir zum Punkt gekommen, dass wir es ernst nehmen mussten, einfach weil es auch immer wieder gesagt wurde. Es waren wirklich zahlreiche Äußerungen dabei, bei denen diese Strafverfolgung gefordert wird, und dann kommt der Satz, und wir meinen das wirklich ernst. Oder es kommt dann der Satz, und das versprechen wir unseren Wählern. Wir haben lang dran gezweifelt, vor allem, weil das auch bisher nicht in der Debatte wirklich vorhanden war und wir uns gefragt haben, ob es dafür irgendeinen Grund gibt. Letztendlich sind wir aber zum Punkt gekommen, dass es vielleicht einfach niemand umfassend zusammengetragen hat, wie viele solcher Forderungen das sind und über welchen Zeitraum das schon immer wieder von PolitikerInnen der AfD geäußert wird. Das Ganze wird, also diese mehr als 220 Aussagen kommen von 88 verschiedenen Personen. Nur 8 davon sind auf Kommunalebene, bei allen anderen handelt es sich um Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Europaabgeordnete, insbesondere 37 Mitglieder des Bundestags und auch 10 Verbände, darunter der Bundesverband und die Bundestagsfraktion. Besonders prominent dabei ist Stefan Brandner, der bis vor kurzem auch stellvertretender Bundessprecher war und der seit 2017 immer wieder fordert, und zwar im immer größeren Detail, Angela Merkel einzusperren. Das hat gravierende Folgen für die Demokratie, wie man sich natürlich denken kann. Wenn PolitikerInnen für politische Entscheidungen eingesperrt würden, ist keine freie demokratische Willensbildung vom Volk zum Staat mehr möglich. Das unterbindet auch das, was Demokratie eigentlich ist, nämlich dass Menschen gewählt werden und dann auch das tun können, wofür sie gewählt werden. Es gibt keinen Willen des Volkes mehr, wenn er nicht umgesetzt wird, wenn man Angst haben muss, dafür ins Gefängnis gesteckt zu werden. Außerdem wirkt es nicht erst, wenn die AfD das wirklich tun würde, sondern schon jetzt. Bei einer Partei, bei der man sich Sorgen machen muss, dass sie eben bald an der Macht ist und anfängt, solche Dinge umzusetzen, kann es schon jetzt gut sein, und ich gehe auch stark davon aus, dass Menschen sich jetzt schon aus der Politik zurückziehen, aus Angst vor eben solchen Ankündigungen oder bestimmte Positionen nicht mehr vertreten, die eben besonders unbeliebt sind. So, das nicht so erhebende Wort zum Demokratieprinzip. Es wird leider nicht schöner. Es geht weiter mit der Ausrichtung gegen die Menschenwürdegarantie. Hier wird es sehr kleinteilig. Also es sind alles sehr große Themen, aber es sind sehr viele, dadurch wird es sehr kleinteilig. Und zwar gibt es extrem viele Bereiche, in denen die Partei sich gezielt gegen die Menschenwürdegarantie von bestimmten Gruppen richtet. Das fängt an mit dem ethnischen Volksbegriff. Da ein Vorwort, weil das auch oft falsch verstanden wird in Artikeln, die ich bisher gesehen habe, wir werfen der Partei per se nicht vor, dass sie einen ethnischen Volksbegriff vertritt, sondern dass sie ihn umsetzen möchte. Ein ethnisch-kultureller Volksbegriff bedeutet, dass die Partei unterscheidet zwischen dem Volk im Sinne des Grundgesetzes. Das setzt sich zusammen aus allen StaatsbürgerInnen, ganz egal, wie man die Staatsbürgerschaft erlangt hat, ganz egal, wo man herkommt und so weiter. Die Partei sieht aber dazu zusätzlich noch ein echtes deutsches Volk, in Anführungszeichen, das sich eben ethnisch-kulturell bestimmt, also dadurch, wie jemand aussieht und welche Kultur jemand hat, wo jemand herkommt, in Anführungszeichen. Dieser ethnische Volksbegriff prägt die Partei ganz entscheidend. Es gibt zwar offizielle Erklärungen der Partei, in denen sie sagt, dass sie sich zum Volk im Sinne des Grundgesetzes bekennt, aber man sieht hier das ganz gut auf der Grafik. Das sind alle Forderungen, alle Aussagen, die wir erfasst haben, mit denen klar wird, dass die Partei zwischen dem ethnischen Volk und dem Volk im Sinne des Grundgesetzes klar unterscheidet. Diese beiden Erklärungen, mit denen sie sich zum Volk im Sinne des Grundgesetzes bekennt, sind die beiden roten Punkte hier. Man sieht, diese Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität von 2021 ist erst am Anfang. Erst danach geht es wirklich los, dass immer mehr Äußerungen kamen, bei denen ganz klar wird, dass es diese Unterscheidung für die Partei gibt. Auch der 7-Punkte-Plan von 2024, in dem die Partei nochmal gesagt hat, für uns sind alle Staatsbürger gleich, es gibt keine verschiedenen Klassen von Staatsbürgern, würde direkt gefolgt von einem deutlichen Anstieg an Äußerungen, mit denen die Partei genau das Gegenteilige sagt. Das heißt, die Partei ist klar von einem ethnischen Volksbegriff geprägt. Das Entscheidende für uns war aber, sieht sie das nur so oder möchte sie das tatsächlich auch irgendwie umsetzen? Da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass sie das klar umsetzen möchte. Und zwar zum einen durch Ausbürgerung bestimmter Deutscher und zum anderen durch eine selektive Geburtenförderung. Die Ausbürgerung bedeutet, dass die Partei versucht, Leute, die für sie nicht zum ethnischen Volk gehören, loszuwerden. Und zwar, indem sie insbesondere StraftäterInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder die eingebürgert wurden, wieder ausbürgern möchte. Und zum anderen, indem sie die Geburten von nur bestimmten deutschen Kindern fördert. Zum Beispiel soll, der Bundesverband hat vorgeschlagen, es soll ein Familienkredit vergeben werden. Ich glaube, 10.000 Euro pro Kind. Ab dem dritten Kind muss das auch nicht mehr zurückgezahlt werden. Aber nur an Familien, in denen beide Eltern deutsch sind. Das heißt, Mischehen in Anführungszeichen sind nicht gleich wertvoll. Kinder, bei denen ein Elternteil ausländische Staatsangehörigkeit hat, werden nicht gefördert, sind anscheinend nicht gleich viel wert. Das Gleiche in Sachsen, dort soll ein Babybegrüßungsgeld bezahlt werden, aber nur, wenn beide Eltern nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, auch StaatsbürgerInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft werden als nicht deutsch genug angesehen. Das zum Volksbegriff. Das nächste Thema in der Menschenwürde ist die Diskriminierung von MuslimInnen. Hier mehrere Punkte. Das erste ist, dass die Partei ein Kopftuchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen fordert, und zwar ein Verbot nur islamischer Kopftücher. Das heißt, es handelt sich nicht um ein Verbot aller religiöser Zeichen oder Kopfbedeckungen, sondern es geht nur um islamische Kopftücher und auch nur Kopfbedeckungen von Frauen. Das soll in öffentlichen Einrichtungen gelten. Das klingt erstmal nicht so schlimm. Öffentliche Einrichtungen kann aber ganz schön viel sein. Das ist zum einen natürlich das Bürgeramt oder das Gericht. Gleichzeitig kann das aber auch der Wochenmarkt sein unter Umständen. Das kann das öffentliche Krankenhaus sein. Das kann die Schwimmhalle sein. Das heißt, kopftuchtragende MuslimInnen sollen einfach systematisch von ganz vielen Orten ferngehalten werden. Hier auf der Karte sieht man die Münsterer Innenstadt, in der alle Orte markiert sind, an die MuslimInnen mit Kopftuch nicht mehr gehen dürften. Das heißt, es ist ein faktisches Betretungsverbot. Wenn eine Muslimin ihr Kopftuch als religiös zwingend empfindet, heißt das, sie wird für die unmögliche Entscheidung gestellt, verstoße ich gegen mein religiöses Gewissen oder gehe ich ins Bürgeramt, um einen verpflichtenden Termin wahrzunehmen oder gehe ich vielleicht ins Krankenhaus wegen eines medizinischen Notfalls. Und das letztendlich völlig ohne jeglichen nachvollziehbaren Grund. Zweitens fordert die Partei ein Verbot von Minarettbauten und vom islamischen Gebetsruf. Auch hier ohne zu begründen, wo der Unterschied zum christlichen Kirchturm oder auch zum Glockengeläut sein soll. Teilweise wird sogar ein Moscheebauverbot gefordert, so vom Landesverband Sachsen, oder dass Moscheen nur gebaut werden dürften, wenn vorher ein Bürgerentscheid stattgefunden hat. Insgesamt führt es dazu, dass der Islam vollkommen aus der Öffentlichkeit verbannt werden soll. Das heißt, viele Teile der Partei stehen zur sogenannten privaten Religionsfreiheit nach dem Motto, die können das ja machen, aber bitte zu Hause und bitte so, dass es niemand merkt. Weiterer Punkt in der Menschenwürde ist der Umgang mit Schutzsuchenden. Da geht es erstens um die Abschiebungspolitik der Partei. Hier sind wir nach wirklich langer und schwieriger Analyse zum Ergebnis gekommen, dass das Gesamtkonzept, was Abschiebungen angeht, der Partei mit sehr beachtlicher Wahrscheinlichkeit dazu führen würde, dass Menschen auch in Folter und menschenunwürdige Umstände, andere menschenunwürdige Zustände abgeschoben würden. Das kommt aus einer Kombination daraus, dass die Partei zum einen vor allem mit dem Stichwort millionenfache Remigration wahnsinnig viele Abschiebungen in sehr kurzer Zeit fordert und sich gleichzeitig vom gesamten Schutzsystem lösen möchte. Das heißt, sie möchte zum einen das individuelle Asylrecht, das Einklagbare, abschaffen, gleichzeitig sich vom europäischen Schutzsystem lösen und vom internationalen Schutzsystem. Das heißt, alle Schutzmechanismen, die gerade dafür da sind, dass auf jeden Fall verhindert wird, dass Menschen in Folter oder andere menschenunwürdige Zustände abgeschoben werden, das ist die absolute Grenze, die die Menschenwürde setzt, sollen abgeschafft werden. Gleichzeitig sollen in ganz kurzer Zeit möglichst viele Menschen außer Landes geschafft werden. Das sind sehr ähnliche Pläne, wie wir sie gerade in den USA beobachten können. Und es ist auch mit wirklich großer Wahrscheinlichkeit zu befürchten, dass es auch zu ähnlichen Folgen kommen würde. Weiter möchte die Partei insbesondere Schutzsuchenden das menschenwürdige Existenzminimum absprechen. Zum einen soll Arbeitslosengeld an Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft erst gezahlt werden, wenn sie 10 Jahre ins Sozialsystem eingezahlt haben. Das bedeutet insbesondere bei Leuten mit Schutzanspruch hier, die nicht in ein anderes Land zurückkehren können und dann arbeitslos werden, dass sie keine Möglichkeit haben, das zu umgehen und letztendlich keine Ansprüche auf irgendetwas haben sollen. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber, dass jedem Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zusteht. Das besteht zum einen aus dem, was man zum physischen Überleben braucht, und dann noch aus den Mitteln, die man braucht, um ein Minimum an Kontakten zu pflegen und auch ein bisschen am politischen, sozialen Leben teilhaben zu können. Das will die Partei auch dadurch umgehen, dass sie fordert, die Leistungen an Asylsuchende und insbesondere an abgelehnte Asylsuchende und geduldete Menschen durch Brotbettseife, also durch Sachleistungen, die wirklich nur das absolut physisch Notwendige darstellen, zu ersetzen. Auch das ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht dauerhaft möglich. Die Leistungen können herabgesetzt werden, auch vom normalen Gehalt, aber eben nur vorübergehend und auch nur, wenn Menschen wirklich auch aus eigenen Kräften aus diesem Zustand wieder rauskommen, also wenn sie was dran machen können. Wenn man zum Beispiel Mitwirkungspflichten hat und die nicht erfüllt, dann darf das kurzzeitig heruntergesetzt werden, aber es darf nicht grundsätzlich an den Aufenthaltsstatus angeknüpft werden und gesagt werden, dass einer bestimmten Gruppe von Menschen wegen ihres Aufenthaltsstatus ein anderes oder eben ein nicht genügendes Existenzminimum zustehen würde. Weiter sollen insbesondere Geduldete und auch andere Gruppen aus der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden. Es soll ihnen nur noch Hilfe in akuten Notsituationen geleistet werden. Geduldete sind auch Menschen, die unter Umständen über Jahrzehnte hier sein können. Das ist man zum Beispiel auch dann, wenn man wegen einer Krankheit nicht abgeschoben werden kann oder wenn die Sicherheitslage im Herkunftsland so ist, dass dorthin gerade nicht abgeschoben werden kann. Das heißt, es kann sich wirklich über eine lange Zeit ziehen und das würde bedeuten, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen nicht behandelt würden, dass Schwangere zum Beispiel keine Schwangerschaftsvorsorge bekommen, dass Menschen nicht geimpft werden. Letzter Punkt zum Umgang mit Schutzsuchenden sind segregierende Maßnahmen, die in manchen Bundesländern gefordert werden. Da ist in Brandenburg wird ein Betretungsverbot für öffentliche Veranstaltungen gefordert, und zwar für alle Schutzsuchenden, für alle Schutzberechtigten. In Sachsen-Anhalt, das haben die meisten wahrscheinlich schon gehört, werden Sonderklassen für sogenannte Flüchtlingskinder gefordert, um deutsche Kinder von den Belastungen fernzuhalten, die damit einhergehen, dass man mit Kindern aus anderen Kulturen unterrichtet würde. Insgesamt sind das alles erhebliche Verletzungen der Menschenwürde von geflüchteten Menschen und es stellt auch ein klares Klassensystem dar, in dem einfach manchen Menschen mehr Menschenwürde zustehen soll als anderen und pauschal ganzen Gruppen abgesprochen wird, den gleichen Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben zu haben. Insgesamt muss man sagen, bei insbesondere diesen eher rassistisch belegten Themen, dass der Vergleich zwischen NPD und AfD anders aussieht, als wir gedacht hätten. Wir sind mit dem Gedanken rangegangen, dass die Parteien sich stark unterscheiden und nicht verglichen werden können. Das kommt daher, dass vor allem die Ideologie der Parteien recht unterschiedlich ist. Es ist eine andere Art von Rassismus. Es ist auch dieser offene Antisemitismus, der an der NPD gelebt wird, und diese klare Glorifizierung des Nationalsozialismus findet man in der AfD nicht. Aber wenn man sich dann mal ansieht, was die Parteien eigentlich konkret, vor allem in Bezug auf Schutzsuchende, auf Menschen mit Migrationsgeschichte, auf AusländerInnen fordern, sieht das doch dann plötzlich sehr ähnlich aus. Wie es hier zum Beispiel hat die NPD gefordert, einen Vorrang der Volksgemeinschaft. Die AfD fordert genauso einen Vorrang der ethnisch-kulturellen Volksgemeinschaft, wenn man es so nennen will, insbesondere die selektive Geburtenförderung. Gleichzeitig die NPD hat gefordert, fremdreligiöse Bauten zu stoppen. Das findet sich genauso und nur ausformulierter auch bei der AfD mit dem Kopftuchverbot, Minarettbauverbot, Muezzinrufverbot und sogar teilweise ein Moscheeverbot. Auch die NPD wollte deutsche und ausländische Kinder in der Schule trennen. Genauso möchte die AfD Sonderklassen für Flüchtlingskinder in Sachsen-Anhalt. Das ist nur ein Auszug aus einer deutlich längeren Tabelle, die auch in Ganzform im Gutachten zu finden ist. Letztendlich haben wir gefunden, dass wirklich von all den Punkten in diesem Bereich, die das Bundesverfassungsgericht der NPD vorgeworfen hat, alle bis auf einen, nämlich dass Grund und Boden nur von deutschen Staatsbürgern erworben werden kann, auch die AfD fordert und teilweise darüber hinausgeht. Bei der Menschenwürde haben wir uns auch noch den Umgang mit trans- und queeren Personen durch die AfD angesehen. Was klar erkennbar war, ist, dass in der AfD eine sehr stark trans- und queerfeindliche Ideologie vorherrscht. Da aber auch wieder der Ansatz, Ideologie an sich kann nicht entscheidend sein. Es geht darum, was will die Partei machen und wie verhalten sie sich konkret. Bei den Maßnahmen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es keine Maßnahmen momentan gibt, die klar ausformuliert sind, die sich gegen die Menschenwürde von trans- und queeren Personen richten würden. Das liegt oft daran, dass einfach sehr vage formuliert ist und wir nicht mit klarer Sicherheit herausfinden würden, was genau das dann letztendlich bedeuten würde. Allerdings sind wir dazu gekommen, dass die Partei, also dass die Anhänger der Partei, worunter wir tatsächlich auch nur die FunktionärInnen gefasst haben, sich auf eine Art verhalten, die klar gegen die Würde von insbesondere Transpersonen verstößt. Da geht es darum, dass diesen wirklich konkret ihre geschlechtliche Identität abgesprochen werden, sie als minderwertig bezeichnet und betrachtet werden, ihnen öffentlich immer wieder die eigene Identität durch Misgendering und Deadnaming und zwar systematisch immer wieder gezielt verletzend und herabwürdigend abgesprochen wird. Teilweise wird ihnen auch werden ihnen auch pädophile und pädosexuelle Motive unterstellt. Insgesamt sind wir so zu zahlreichen Punkten gekommen, an denen die Ziele und das Verhalten der AfD nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Damit hat sich die Frage gestellt, ob das insgesamt auch zu einer Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung führt. Wir haben das verstanden als eine Gesamtbetrachtung. Das heißt, man muss sich anschauen, wenn alles, was die Partei möchte, wo wir ermittelt haben, das ist auch Linie der Partei an sich, da ist davon auszugehen, dass sie das umsetzen würde. Wenn man das alles zusammennimmt, ist die freiheitliche demokratische Grundordnung quasi als Gesamtbilde dann spürbar gefährdet. Das ist eine Frage des Gewichts, das ist eine Frage, wie einschneidend diese Maßnahmen das sind, wie viele Menschen das treffen würde und vor allem auch, wie viele Punkte es betrifft und wie systematisch das Ganze ist. Wenn eine Partei jetzt nur an ganz einzelnen Punkten, die auch nicht miteinander wirklich im Zusammenhang stehen, sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, muss man davon ausgehen, dass die Sicherungen unseres Rechtsstaats und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung das verkraften könnten, dass Gerichte das einfangen könnten, dass andere demokratische Institutionen damit umgehen könnten. Wenn eine Partei sich aber in ihrem Gesamtkonzept immer wieder gegen zentrale Grundprinzipien des Grundgesetzes, des Fundaments, auf dem dieser Staat letztendlich steht, richtet, muss befürchtet werden, dass damit unsere demokratischen Institutionen nicht mehr umgehen könnten. Deswegen sind wir bei der AfD insgesamt zum Ergebnis gekommen, dass eine Beeinträchtigung vorliegt, weil es sich systematisch gegen teils zentrale Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung richtet. Es ist nicht nur punktuell, sondern es ist ein politisches Konzept, das als solches sich gegen die Menschenwürde und gegen das Demokratieprinzip wirklich in den Grundfesten richtet. Weiter hat sich die Frage gestellt, ob die Partei auch darauf ausgeht, diese Ziele zu erreichen. Das darauf ausgehen setzt voraus, dass die Partei planvoll vorgeht. Das haben wir bei der AfD recht eindeutig bejaht. Die Partei geht planvoll darauf vor, Macht zu erlangen und ihre Ziele dann auch umzusetzen. Insbesondere instrumentalisiert sie klar Themen wie die Migrationspolitik und die Corona-Krise, um zu emotionalisieren und Wählerstimmen zu gewinnen. Sie delegitimiert staatliche Institutionen auch wieder, um Spaltung zu erreichen und so an die Macht zu gelangen. Und sie hat außerdem, und das ist der entscheidende Unterschied zur NPD, warum auch die NPD 2017 nicht verboten würde, sie hat auch das Potenzial, diese Ziele tatsächlich umsetzen zu können und an die Macht zu gelangen. Ich denke an der Stelle Fragen, die wahrscheinlich niemand ernsthaft in Zweifel stellen wird. Dann haben wir ergebnisoffen geprüft, das heißt, wir haben uns auch viele Themen angesehen, das möchte ich auch zur Transparenz sagen, bei denen wir am Ende zum Ergebnis gekommen sind, dass die Partei hier nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht. Das hat in Teilen daran gelegen, dass wir durchaus solche Tendenzen feststellen konnten, aber in der Gesamtanalyse zum Ergebnis gekommen sind, dass das nicht die Partei als solche prägt, sondern dass es einzelne Personen sind und dass wir nicht sagen können, dass es wahrscheinlich ist, dass die Partei das tatsächlich umsetzen würde. Und in Teilen lag das auch daran, dass wir davon ausgegangen sind, dass an diesen Stellen die Schwelle der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einfach noch nicht erreicht ist. Oft sind es zum Beispiel wie beim Bereich Behindertenfeindlichkeit auch verfassungswidrige Forderungen, die aber nicht die Schwelle einer Menschenwürdeverletzung zum Beispiel erreichen. Und weil eine Partei grundsätzlich auch Dinge fordern darf, die verfassungswidrig sind, sondern die Grenze erst da ist, wo wirklich die Grundfesten der Verfassung, ohne die wir quasi nicht als freiheitliche Demokratie existieren können, berührt werden, muss man an der Stelle sagen, das können wir der Partei in diesem Kontext nicht vorhalten. Insgesamt war das Ergebnis trotzdem klar, die AfD ist verfassungswidrig und zwar steht das auch auf zwei Säulen, auf der Verletzung des Demokratieprinzips und der Menschenwürdegarantie. Grundsätzlich reicht es für eine Verfassungswidrigkeit einer Partei, wenn sie sich gegen einer dieser drei Säulen richtet. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass sie beides beeinträchtigen möchte. Wenn ihre Ziele Realität würden, hätte das gravierende Folgen. Zum einen für die Menschenwürde von wirklich sehr breiten Gruppen von Personen, für den Minderheitenschutz insgesamt und auch für die Demokratie durch eine starke Unterhöhlung der demokratischen Willensbildung durch Einschüchterungen und Strafverfahren. Unser Ziel mit dem Gutachten war es, hauptsächlich zu informieren. Deswegen, wenn jemand noch nicht seinem Abgeordneten geschrieben hat oder seiner Abgeordneten oder nicht selber Abgeordnete oder Abgeordnete ist, freuen wir uns, wenn ihr an eure Abgeordneten schreibt, hier über den Link und auch, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr Fördermitglied werdet. An dieser Stelle vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.